Nehmt auch gerne eure Bibeln und schlagt das Buch Nehemia auf. Im Kapitel 2 werden wir die Verse 1 bis 8 lesen. Und wir werden kurz den Vers 11 mal andeuten. Aber Nehemia, Kapitel 2, 1 bis 8. Letzte Woche waren wir zusammen und haben das Buch Nehemia angefangen. Wir haben gelernt, wie Nehemia den Wall Jerusalems aufbauen wollte und wie Gott ihn gebraucht hat. Und in Kapitel 1 gab es Neuigkeiten aus Juda von Brüdern. Und als er von den Brüdern in Juda hörte, dass die Mauer noch nicht aufgebaut war und in großer Nehemia sehr betrübt. Und wir hatten uns letztes Mal vor allem das hartnäckige Gebetsleben von Nehemia angeschaut. Jetzt sind wir 5 Monate später. Und das ist jetzt auch der Zeitraum, in dem er jeden Tag zu Gott gebetet hat. Und während wir das jetzt uns anschauen, möge Gott uns ermutigen und uns auch zeigen, wie wir in diesem Leben das anwenden können. Nach seiner Gnade. Lasst uns Nehemia 2, Vers 1 bis 8 lesen nun. Es geschah aber im Monat Nisan, im 20. Jahr des Königs Artastasa, als Wein vor ihm stand, da nahm ich den Wein und gab ihm dem König. Ich war aber zuvor nie traurig vor ihm gewesen. Da sprach der König zu mir: Warum siehst du so traurig aus? Du bist doch nicht krank. Es ist nichts anderes als ein betrübtes Herz. Da fürchtete ich mich sehr, und ich sprach zu dem König: Der König lebe ewig. Warum sollte ich nicht traurig aussehen, da doch die Stadt, wo die Grabstätte meiner Väter ist, in Trümmern liegt und ihre Tore vom Feuer verzehrt sind? Da sprach der König zu ihm: Was erbittest du denn? Da flehte ich zu dem Gott des Himmels, und dann sagte ich zu dem König: Wenn es dem König gefällt und wenn dein Knecht wohlgefällig vor dir ist, so sende mich nach Juda zu der Stadt, wo meine Väter begraben liegen, damit ich sie wieder aufbaue. Da sprach der König zu mir, während die Königin neben ihm saß: Wie lange wird die Reise dauern und wann wirst du zurückkommen? Und es gefiel dem König, mich hinzusenden, nachdem ich ihm eine bestimmte Zeit genannt hatte. Und ich sprach zu dem König: Wenn es dem König gefällt, so gebe er mir Briefe an die Statthalter jenseits des Stromes, damit sie mich durchziehen lassen, bis ich nach Juda komme. Und auch ein Brief an Asaf, den Forstmeister des Königs, dass er mir Holz gibt, damit ich die Tore des Tempelbezirks, der zum Haus Gottes gehört, aus Balken zimmern kann und für die Stadtmauer und für das Haus, in das ich ziehen soll. Und der König gab sie mir, weil die gute Hand meines Gottes über mir war. Soweit die Lesung Gottes heiligen und irrtumslosen Wortes. Lass uns beten. Himmlischer Vater, wenn wir uns jetzt diese historische Geschichte anschauen, deine Arbeit, wir bitten dich, dass du uns jetzt stärkst in diesen Tagen, dass wir sehen, wie ein langmütiges Gebet erfüllt werden kann. Und Herr, dass du uns jetzt in dieser Zeit, in der wir angefochten sind, dass du uns Klarheit schenkst dass wir nicht verwirrt werden, sondern beständig bleiben im Gebet in dieser Zeit, wo alles übereinander und übereinander geht. Herr, wir bitten dich, dass du ja aus diesem Wort auch was lehren können für unsere eigenen Leben heute. Amen. Ja, das Langmut im Gebet. Geduldig und hartnäckig im Gebet. Ich glaube, dass wir oft zu schnell aufgeben, wenn wir vor den Herrn kommen im Gebet. Denn tief in unserem Herzen denken wir, dass Beten ist nur ein kleiner Teil, was wir machen können. Das hilft nicht genug. Also geben wir schnell auf. Wir bleiben nicht beständig darin. Wir bleiben nicht bestätigt darin. und auch nicht irgendwas, was wir denken, was wert wäre, weiterzuführen. Wenn wir aber diese Schrift heute anschauen, dann haben wir ein Beispiel von sehr langmütigem und fortläufigem Gebet. Und für Monate hat Nehemia geäußert, im Vers 11 sehen wir das, Kapitel 1, ach Herr, lass doch dein Ohr aufmerksam sein auf das Gebet deines Knechtes und auf das Gebet deiner Knechte, die das Verlangen haben, deinen Namen zu fürchten, und lass es doch deinem Knecht heute gelingen und gib ihm Barmherzigkeit vor diesem Mann, das war der König. Und wir lesen heute, dass genau zwischen November und Dezember in dieser Zeit ist der Monat Nisan, der erste Monat des hebräischen Jahres, und das ist das 20. Jahr des Königs Artasasta. Er war der persische König. Er kannte Gott nicht. Er kennt Jahwe nicht, sondern er ist ein Heide. Und Nehemia sprach mit ihm, der eigentlich ein Knecht dieses Königs war. Er ist zwar ein begnadigter und ein ehrbarer Mann, der Nehemia, aber er war immer noch ein Sklave des Königs. Und der Mundschenk, was Nehemia war, war ein sehr wichtiger Posten. Er hat den Wein des Königs gekostet. Und da gab es eine vertrauensvolle Beziehung zwischen dem König und dem Mundschenk. Und ich will heute, dass wir zwei Punkte aus diesem Text sehen. Und zwar erstens, beten und warten. Und dann in den Versen 4 bis 8, der zweite Punkt, beten und handeln. Also beten und warten und beten und handeln. Wie wir jetzt den wunderschönen Text gelesen haben, wie Nehemia gebeten hat, dass Gott ihm Gnade schenkt vor diesem Mensch, dass er jeden Abend und jeden Morgen das von Gott erbeten hatte und für Monate, Tag nach Tag, Tag für Tag, hatte Nehemia so gebetet, dass Gott ihm Gnade schenken würde vor dem König. Und es schien Tag nach Tag, dass dieses Gebet einfach in den Himmel gestiegen sei und nichts bewirkt hat. Er hat einfach seine Arbeit weiter fortgeführt. Er war im Palast des Königs und nichts änderte sich. Und der König, der all das in der Macht hätte, dem dient er Tag für Tag treu. Und nichts ändert sich. Er betet und er ist des Königs Mundschenk und sieht immer zu dem König. Er ist greifbar, so nah dran, und trotzdem er betet jeden Tag. Jeden Tag betet er für 3 Monate lang. Er hat vielleicht bis zu 5 Monate gebetet in dieser Art. Und dann kommen wir zu Vers 2. Und dann kommt der Tag, an dem Nehemia ganz alltäglich seinem Dienst nachging, aber der Herr öffnete ihm eine Tür. Denn der König bemerkte etwas. Und Nehemia war nie traurig gewesen vor dem König. Aber jetzt im Vers 2 dreht sich der König zum Nehemia und sagt: Warum siehst du so traurig aus? Du bist doch nicht krank, oder? Es ist nichts anderes als ein betrübtes Herz. Es ist ganz interessant hier. Wir müssen hier als biblische Leser zwei verschiedene Interpretationen zulassen und auch sehen. Im Vers 1 sehen wir, dass Nehemia noch nie traurig war vor dem König. Also er hatte die ganze Zeit nicht dem König gezeigt, dass er immer gebetet hat und getrauert hatte. Aber Nehemia hat es wohl noch nie gezeigt. Deshalb sagt der König, sieht es jetzt. Der Text sagt uns also, dass der König es jetzt bemerkt hat. Es gibt also zwei Möglichkeiten. Also Nehemia hat vielleicht seine Trauer lang genug versteckt nicht gezeigt vor dem König. König lang genug versteckt und dann hat Gott dem König die Augen geöffnet und gezeigt, dass er sehen konnte, dass Nehemia eigentlich traurig war. Das könnte eine Möglichkeit sein, aber ich glaube nicht, dass das ein volles Bild ist. Es könnte aber auch mal Tag für Tag, monatelang es verborgen hat, dass es irgendwann mal rausgebrochen ist, weil es einfach zu schwer und zu traurig für ihn war. Dass es wahrscheinlich an dem Tag sichtbar wurde und der König deshalb es sehen konnte, dass Nehemia traurig war, weil er zuvor nie traurig gewesen war. Der König sieht nicht nur, dass er traurig ist, sondern er sagt auch, du bist nicht krank, sondern es ist nichts anderes als ein betrübtes Herz. Der Mundschenk ist also keiner, der scheint also nicht verärgert zu sein oder frustriert, sondern traurig. Und deshalb sagt im Vers 3 Nehemia, nachdem der König ihn gefragt hatte, und er sagt, da fürchtete ich mich sehr. Er sagt es nicht, aber er fühlte es. Also wissen wir, dass große Furcht hatte. Und warum hatte er Furcht? Warum soll es aber ihn zum Fürchten leiten? Gesehen hatte, warum sollte er Und warum fürchtete er sich später dann auszusprechen, der König lebe ewig? Und wenn du also im Hof des mächtigsten Königs bist, dann wirst du sehr vorsichtig sein, wie du dich verhältst und was du sagst. Denn der König wird dich immer beobachten und auch immer richten. Immer richten nach dem, was du denkst, wie du dich verhältst, was du über den König denkst, ob du immer noch vertrauenswürdig bist. Vielleicht bist du ein Verräter. Deshalb wird der König dich immer sehr gut beobachten, wenn du ein Mundschenk bist. Und wenn der König also den Mundschenk sieht, dass er traurig ist, dann könnte es sein, dass er denkt, ach, der Mundschenk ist böse auf mich. Dann werde ich ihn wohl zum Tode verurteilen lassen, wenn er mit mir nicht mehr Freund ist. Und das ist die Gefahr, wäre, dass der König ihn falsch interpretiert. Deshalb sieht er ihn traurig und Nehemia hat Angst. Er wollte nicht missverstanden werden. Das hatte ich. Deshalb sagt er, der König lebe ewig. Ich bin für dich. Ich bin nicht gegen dich. Ich übe keinen Verrat. Ich bin einfach traurig. Ich bin dein Diener. Deshalb antwortet Nehemia so ängstlich. Und das will er dem König sagen. Aber er sagt nicht nur, der König lebe ewig, sondern er sagt auch, warum er traurig ist. Warum sollte ich nicht traurig aussehen, da doch die Stadt, wo die Grabstätten meiner Väter ist, in Trümmern liegt und ihre Tore vom Feuer verzerrt sind? Da spricht er es aus. Jetzt, endlich, nach Monaten, hat Gott die Tür geöffnet, dass Nehemia endlich dem König sagen konnte, was ihm auf dem Herzen liegt. Und der Tag für den er tagelang gebeten hat, dass heute der Herr ihm Gnade schenken würde vor dem König. Dafür hat er ewig gebetet, Tag um Tag. Und genau zu dieser Zeit, als er jetzt vorm König steht und seine Traurigkeit ausspricht. Und Gott öffnet diese Tür. Er öffnet sie nach langem Gebet. Hast du schon mal für Jahre für etwas gebetet? Ich glaube ja, in manchen Sachen vielleicht schon, aber vielleicht schon allgemein, aber schon mal für eine bestimmte Sache, für mehrere Jahre, vielleicht eine Sünde, die dich immer beschäftigt, vielleicht für einen Ehepartner oder einen kranken Familienmitglied oder. Aber hier geht es nicht für Nehemia um sein eigenes Leben, sondern für sein eigenes Volk. Es ist deutlich weiter weg. Und trotzdem hat er so eine Inbrunst dafür zu beten. Es lastet sehr schwer auf seinem Herz. Es hört sich so ähnlich an wie im Psalm. In dem Psalmen, wo auch der Psalmist dem Herrn seine Klage ausspricht. Psalm 27, Vers 14. Warte auf den Herrn, harre auf den Herrn, sei stark. Nimm dein Herz in die Hand und warte auf den Herrn. Es wiederholt sich. Es will betonen, dass die Kinder Gottes beten sollten, kontinuierlich weiter beten sollen. Psalm 7. Sei still vor dem Herrn und warte auf den Herrn. Warte geduldig auf den Herrn. 62, Vers 5. Für Gott allein wartet meine Seele, denn meine Hilfe, meine Hoffnung kommt von ihm. Hörst du das Zeugnis des Psalmisten? Es klingt ähnlich wie Nehemia. Die Hoffnung ist nicht in unserem war nicht in seinem eigenen, in einer seiner eigenen Fähigkeit, nicht in dem König, sondern in seinem Gott. Das ist die Hauptaussage, auch in den Psalmen. Er wartet auf den Herrn, auf den Gott. Er wartet nicht auf den König, sondern der Herr ist der es in der Hand hat. Und wenn es dann geschieht, was er erbeten hat, dann ist es Gott, der dafür gesorgt hat. Und nicht der König. Und Gott gebührt die Herrlichkeit dann dafür, wenn es das Gebet erfüllt wird. Manchmal denke ich, wenn wir im Leben stehen, dann haben wir manchmal verschiedene Optionen. Entweder wir beten und warten oder wir beten und wir handeln. Oft beten wir einfach nur und vergessen dann. Aber ein Gebet wie Nehemia, das betet und wartet und er sehnt, dass Gott handelt und dass er die Herrlichkeit erntet. Und dann in Versen 4 bis 8 sehen wir jetzt, dass Nehemia betet und auch handelt. Der König hat also erkannt, dass er traurig ist. Er hat ihn gesehen, wie er Kummer leidet und was auf seinem Herzen liegt. Und Nehemia hat es ihm gesagt, was ihm auf dem Herzen liegt. Die Stadt, in dem die Grabstätten seiner Väter sind, liegt in Ruinen und die Tore sind vom Feuer verzehrt. Und dann im Vers 4 sagt der König speziell, was erbittest du denn? Das zeigt uns, wie nah sie sich standen, wenn der König so persönlich zu ihm spricht, wie zu einem Freund, dass er sogar hören wollte, was er sich erbeten hätte, obwohl Nehemia nur ein Sklave war, sondern sogar ein Ausländer, nicht mal ein Perser. Was verlangst du? Was gibt nun Nehemia? Was sagt er nun? Schau dir auch die Reihenfolge an. Da flehte ich zu dem Gott des Himmels, sagt er zuerst. Das sagt er uns, nicht zu dem König. Er fleht also zu Gott, bevor er überhaupt etwas ausspricht, bevor dem König was sagt. Nehemia steht also vor ihm und hat den Becher des Mundschenks in der Hand. Seine Königin sitzt neben ihm und der König fragt ihn, was kann ich für dich tun? Und hier ist also ein unausgefüllter Check. Was willst du haben? Wir wissen nicht, wie Nehemia gebetet hat. Wir wissen nicht, ob er laut ausgesprochen hat sein Gebet, aber wir wissen, dass er auf jeden Fall in dem Moment gebetet hat. Sein Kopf und seine Seele hat sich dem Herrn ausgestreckt und gefleht. Ein kleines, stilles Gebet, wie ein Schuss, den er zu Gott losschickt. Und Nehemia sagt uns hier, dass er vor seiner Tat gebeten hat. Bevor er zur Tat schreitet, hat er gebetet. Wir lesen es hier ganz klar. Aber warum antwortet er nicht zuerst die Frage des Königs? Weil Nehemia weiß, dass alles in seiner Hand hält und souverän ist, dass er die Türen öffnet, dass er die Frage auf den Königslippen gelegt hat, dass Gott alles in der Hand hat und dass es von ihm abhängt. Nicht vom König, sondern von Gott, der hier an der Arbeit ist. Selbst wenn dann Gott also das Gebet erhört hat und die Tür geöffnet hat, dann betet Nehemia trotzdem nochmal. Und auch nachdem er dann gebetet hat, antwortet er dem König. Da flehte ich zu dem Gott des Himmels und dann sagte ich zu dem König, wenn es dem König gefällt und wenn dein Knecht wohlgefällig vor dir ist, so sende mich nach Juda zu der Stadt, wo meine Väter begraben liegen, damit ich sie wieder aufbaue. Das ist eine recht einfache Anfrage. Es scheint nicht so eine große Frage und große, naja, es ist eine große Anfrage. Er fragt nämlich den König, der Israel erworben hat durch seine Eroberung, die Sklaven sind seines eigenen Reiches, diesen König fragt er, dass er ihn freilässt und wieder in das fremde Land zieht, das er damals erobert hat, um seine Stadt wieder aufzubauen, inklusive der Mauern. Warum will er das? Will eine fremde Stadt innerhalb des Königreichs seine Mauern wieder aufbauen? Weil die anderen Völker im Persischen Reich die Juden hassen und da sie die Feinde sind der Juden. Aber für den König ist das eine große Anfrage. Ich bin doch dein Sklave, sagt Nehemia sozusagen. Ich bin dein Sklave und ich will zurückgehen und in deiner Mitte deines Reiches wieder eine Stadt mit Mauern versehen, die es eigentlich nicht nötig hätte. Ich will in deinem Territorium eine Festung wieder aufbauen und ich will, dass du sie auch noch zahlst. Trotzdem hat das Gebet vor seiner Anfrage ihn gestärkt und ermutigt, diese wirklich mutige Anfrage zu stellen. Denn Gott hält sein Herz in der Hand sondern er sorgt sich nicht um die Größe und die Macht des persischen Königreiches, sondern um die Größe und die Macht Gottes Königreiches. So. Der König spricht also sehr vertrauensvoll zu ihm und fragt ihn, wie lange wird deine Reise dauern und wann wird du zurückkommen? Und wir lesen, es gefiel dem König, mich hinzusenden, nachdem ich ihm eine bestimmte Zeit benannt hatte. Und wir lesen dann auch, dass er nochmal den König anfragte und ich sprach zu dem König, wenn es dem König gefällt, so gebe man mir Briefe an die Statthalter jenseits des Stromes, damit sie mich durchziehen lassen bis ich nach Juda komme. Auch ein Brief an Asaf, den Forstmeister des Königs, dass er mir Holz gibt, damit ich die Tore des Tempelbezirks, der zum Haus Gottes gehört, aus Balken zimmern kann und für die Stadtmauer und für mein Haus. Also er geht hier nicht nur weg und will einen Urlaub haben. Er sagt nicht nur, König, ich will gerne 2 Wochen in Urlaub, sondern er hat, ich will hier einem eroberten Volk helfen. Nicht nur will ich dem eroberten Volk helfen, das du erobert hast, sondern ich will auch noch von dir den Reichtum dafür haben, diese Stadt wieder aufzubauen und deinem eroberten Volk zu helfen. Ich will, dass du meine Reise bezahlst. Ich will, dass du die Baumaterialien bezahlst für eine Festung, die auch deinen Streitkräften widerstehen könnte. Und mein eigenes Haus sollst du mir auch zahlen. Die Anfrage, die er also dem König stellt, ist sehr teuer. Auch wenn es am Anfang nicht so scheint. Wir wissen vielleicht nicht ganz genau, wie viel das kostet, aber es kostet den König auch persönlich, dass sein Mundschenk weg ist. Er wird länger weg sein. Sein Hof wird also geschwächt. Es fehlt eine wichtige Person. Sache. Nicht nur sein vertrauter Mundschenk ist weg und sein Hof ist kleiner. Nicht nur wird es viel kosten, sondern es wird auch Streit geben in seinem eigenen Reich wegen diesem Volk, das seine Stadt wieder aufbauen will innerhalb seines Reiches. Warum wollen sie das tun überhaupt? Deshalb fragt Nehemia auch nach diesen Briefen, die ihm die Freiheit geben, dorthin zu reisen. Es sind also große Anfragen. Es ist nicht nur, dass der König fragt, wie lange wirst du weg sein und wann kommst du wieder, sondern der König sagt, und der König gab sie mir, weil die gute Hand meines Gottes über mir war. Siehst du das? Der König gab sie mir, weil die gute Hand meines Gottes über mir war. Wir hätten eigentlich erwartet vielleicht, dass die Schriftstelle sagt, der König gab mir, was ich wollte, weil die Hand Gottes auf ihm war. Aber nein, es heißt hier, dass die gute Hand meines Gottes über mir war. Gott gab ihm Gnade, gab ihm den Segen. Es ist Gottes Arbeit in seinem Leben, Nehemias Leben. Siehst du diese wunderbare Verbindung zwischen dem, was Nehemia erbeten hatte von Gott für Monate und dass er für Gottes Herrlichkeit geeifert hat und dass Gott ihn gesegnet und belohnt hat. Gott hat die Tür geöffnet und Gott hat den Segen ausgegossen. Wie oft geben wir auf im Gebet? Wie oft beten wir für eine Weile und dann hören wir es wieder auf? Wie oft beten wir für was und vergessen es wieder auf? Oder wir vergessen es und handeln dann einfach. Oder bitten dann einen Menschen, der uns helfen kann. Oder wir versuchen uns mit unseren eigenen Möglichkeiten und verlassen uns nicht auf den Herrn, die viel weniger Macht haben als Gott selbst. Möge Gott uns Gnade geben, so zu sein wie Nehemia, dass wir ein Leben des beständigen Gebets haben, dass wir ein Gebet haben, das die Herrlichkeit Gottes sehen will in unseren Problemen hier in diesem Leben. Lasst uns zusammen beten. Vater, wir danken dir für die Schriften, dass wir deine Geschichte, deine Gnade sehen dürfen, dass du so viel ausgegossen hast für dein Volk. Herr, wie du Israel wieder aufgebaut hast, die Stadt in Jerusalem, wie du den Tempel auferbaut hast wieder und alles für den kommenden Messias, der, der der Retter der Sünder sein sollte, der die Gerechtigkeit wieder aufrichten sollte, der dich anbeten würde, der Hirte, der auf dem Thron Davids sitzen würde, von der Wurzel Jesses, Herr, dieser Schatten, dieses großen Versprechens, dass wir selbst einen Schatten davon hier in dieser Passage sehen dürfen, in dieser Bibelstelle. Herr, segne auch unsere eigene Leben. Hilf uns, Nehemia nachzuahmen in seinem Gebetsleben. Und all das beten wir in Jesus Christus Namen. Amen.